Löse dich aus deiner Bubble und hol dir neue Gedankenimpulse. Denn ein gesundes und glückliches Leben ist für jeden möglich. Wie es klappt, hörst du hier in Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski, geprüfte Präventionspraktikerin und zertifizierte Fastenleiterin. Wissenshahn aufgedreht, Wassermarsch, los geht's.
Hallihallo und herzlich willkommen wieder bei Kopfwäsche, der Präventionspodcast. Es freut mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Gabi Boborowski und heute bin ich irgendwie besonders aufgeregt, denn mein heutiger Gast ist jemand, der nicht nur selbst einen erfolgreichen Podcast führt, sondern sich auch intensiv mit einem Thema beschäftigt, das uns wirklich alle betrifft. Heute spreche ich mit Christoph Schwertfellner, einem erfahrenen Physiotherapeuten, über das Thema schmerzfrei bewegen und welche wertvollen Tipps er hat, um unsere starken Gelenke zu erhalten. Christoph bringt nicht nur ein umfangreiches Fachwissen mit, sondern auch eine Leidenschaft für seine Arbeit, die sehr inspirierend ist. So, Spannungsbogen genug aufgebaut. Herzlich willkommen auf meiner virtuellen Couch, lieber Christoph. Schön, dass du heute da bist.
Hallo Gabi, ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, auf deiner virtuellen Couch Platz zu nehmen. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute so für Themen haben werden. Ich habe einiges in meinem virtuellen Köfferchen dabei, ein paar Themen, die ich vielleicht auch noch aus neuen Perspektiven beleuchten kann. Und ich bin sehr gespannt, was du davon vielleicht auch mitnehmen kannst und welche Fragen du an mich hast.
Ich bin überzeugt, es gibt... Mach's ja erstmal richtig bequem, weil ich könnte mir vorstellen, dass es heute ein bisschen länger dauert.
Ich habe Zeit.
Sehr schön. Lieber Christoph, wir haben uns ja kennengelernt im weltbesten Physiotherapiezentrum und Fitnessstudio Bayern sozusagen nach meiner Hüft-OP. Und wie kam es, dass du Physiotherapeut werden wolltest?
Naja, auf einem eigentlich recht klassischen Weg. Ich war selber Patient. Ich habe mit 16 schon meinen Sport mit Leidenschaft betrieben, den American Football. Und mir ist bei einem Spiel ein Gegenspieler von der Seite ins Knie gefallen. Au. Es hat laut geknackt und mein Knie hat eine Bewegung gemacht. Die meisten wissen das ja, das Knie kann vor allem beugen und strecken. In dem Fall hat sich's eher nach innen bewegt, also es ist nach innen weggeknickt und hat wahnsinnig wehgetan dabei. Ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Ich wusste, jetzt ist was kaputt. Das Knie ist dann aufgeschwollen. Ich musste natürlich aufhören zu spielen. Wurde dann untersucht. Keiner wusste sich so recht zu helfen. Hab dann auch Physiotherapie bekommen. Das war so mittelgut. Für diesen Sport betreibt man natürlich auch Kraftsport. Und mir wurde gesagt, naja, wenn es weh tut, aufhören. Also bei den Kniebeugen, wenn ich ein bisschen weiter runtergegangen bin, hat es halt weh getan. Also habe ich jedes Mal aufgehört. Und es wurde immer schlechter. Also es hat sich rausgestellt, meine Kniescheibe ist immer wieder rausgesprungen. Allerdings auch gleich wieder rein. Deshalb war es ein bisschen schwieriger zu diagnostizieren. Und ich habe dann lang damit rumgedoktert, bis ich eines Tages einen guten Physio erwischt habe, der mir beigebracht hat, dass ich mich schon belasten darf, dass ich durchaus meine Knie belasten darf, dass ich auch schwere Belastung durchaus auf den Körper bringen kann. Und dass mir das sogar hilft, wenn mein Knie wieder belastbar wird. Mhm. Und so bin ich im Beruf gelandet, habe ja meine Berufung damit gefunden. Zuerst die Ausbildung gemacht, dann relativ schnell habe ich über Lorimer Mosley, einen australischen Physio, auch den Bereich Schmerz für mich entdeckt. Ich habe dann vor ein paar Jahren mit ein paar Freunden selber ein kleines Unternehmen gegründet. Das ist BEST, basiseffektiver Schmerztherapie. Da verbreiten wir wissenschaftlich gesichertes Wissen über Schmerz. Weil wir uns das zur Mission gemacht haben, dass wir über Mythen in dem Bereich aufklären wollen, weil wir noch mehr Menschen helfen wollen. Und man kann da einiges gut machen, aber man kann auch manchmal in eine ungünstige Richtung abbiegen. Wie man es bei mir gesehen hat, der Tipp, meine Knie zu entlasten, der hat mir gar nicht geholfen, obwohl er ganz sicher gut gemeint war und vielleicht auch kurzfristig geholfen hat. Aber langfristig war das für meine Knie eigentlich eher nicht die richtige Richtung. Mhm. Und ja, darüber habe ich mich immer weiterentwickelt. Mittlerweile studiere ich nebenbei Psychologie, bin auch da unterwegs, versuche mein Wissen da zu erweitern. Ich bin nebenbei bei Thieme, bei einem großen Medizinverlag, tätig bei der Physiopraxis. Das ist eine der größten Physio-Zeitungen in Deutschland.
Wow.
Ja, und bin natürlich im Momentum als Physiotherapeut tätig. Und ach so, und nebenbei habe ich einen kleinen Lehrauftrag in der Schweiz, in Bern. Da darf ich im Bereich Schmerzphysiotherapie den Masterstudenten auch noch ein paar Dinge beibringen. Eben wie sie unter anderem mit Bewegung für ihre Gelenke und gegen Schmerzen was tun können. Das so in Kürze zu mir.
Ihr lieben Hörer, merkt ihr, was ich euch heute für einen Diamanten ans Mikrofon geholt habe? Also ich sage nochmal vielen, vielen Dank, weil ich weiß jetzt schon, was wir hier alles Gutes für unsere Hörer noch auspacken werden. Lieber Christoph, ich habe einfach mal gegoogelt, wie man es heutzutage so macht und habe gefunden, dass unter akuten Gelenkschmerzen, also Schmerzen, die in den letzten 24 Stunden verspürt wurden, leiden 29,3% der Frauen und 24,4% der Männer. Und natürlich nimmt mit zunehmendem Alter die Anzahl der Personen, die akute Gelenkschmerzen berichten, zu. Christoph, kannst uns du sagen, woher das kommt, oder hast du eine Idee dazu?
Habe ich. Ich finde, man kann es nochmal verdeutlichen, wenn wir von den kleinen Zahlen ausgehen, also 25%, das bedeutet, jeder vierte Mensch, den es gibt, hat heute schon Gelenkschmerzen gehabt.
Krass, oder?
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist enorm viel. Also Schmerzen an den Gelenken oder im Bewegungsapparat sind extrem verbreitet und nehmen im Schnitt auch mit dem Alter zu. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer davon ist sicherlich, dass die häufigste Gelenkerkrankung, die wir so finden, Arthrose ist. Und Arthrose ist mit dem Alter assoziiert. Also häufig werden dafür Begriffe genutzt wie Gelenkverschleiß. Den möchte ich hier allerdings in Anführungszeichen setzen, denn das wird der Erkrankung nicht wirklich gerecht. Gelenkalterung trifft es am besten. Arthrose bekommt im Grunde jedes Gelenk irgendwann im Laufe der Zeit. Manche neigen etwas schneller dazu, manche nicht so sehr. Das Ding ist, und das ist die gute Nachricht für jeden, der da Probleme hat. Das heißt nicht, dass es zwingend zu Schmerzen kommen muss oder dass man dauerhaft dadurch Schmerzen haben muss. Also man kann schon einiges tun und es gibt große Untersuchungen in dem Bereich, wo sich zeigt, ja, Arthrose wird natürlich im Laufe des Lebens immer häufiger. Aber wenn man sich die Veränderungen an Gelenken mal ansieht, also ich habe einige hier zur Hand, zum Beispiel Veränderungen an den Hüften haben wir bei fast 70% der Bevölkerung. Knorpelschäden am Knie, die auch mit Arthrose im Zusammenhang stehen, haben 67% der Personen. Auch an der Schulter haben wir bei 96% der Bevölkerung Abnormalitäten. Und jetzt habe ich ein Detail nicht genannt. Alle untersuchten Personen waren schmerzfrei.
Oh.
Das heißt, große Prozentsätze der Bevölkerung merken gar nichts
Noch
von
nicht.
den Auffälligkeiten ihrer Gelenke. Vielleicht nie. Das ist das Ding. Selbst bei 80-Jährigen finden wir diese Veränderungen. Und bei solchen Studien dürfen die Leute nur mitmachen, wenn sie auch noch nie was gespürt haben. Wir wissen, dass das im Laufe der Zeit häufiger wird. Und wir wissen auch, dass es eine leichte Korrelation zu Schmerzen gibt. Na
Ich
klar,
habe in
sonst.
meiner Ausbildung gelernt, dass ja, der Abbau der Gelenke sozusagen auch Übersäuerung ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil diese Gefäße in den Gelenkspalten diese Basalmembran nicht mehr haben, um die Säure sozusagen nicht austreten zu lassen und diese Säure wie so Sand im Getriebe, sage ich jetzt mal, sich im Gelenkspalt ablegt und bei jeder Bewegung gibt es eine Reibung und dadurch können einfach auch entzündliche Prozesse entstehen und ja, Entzündungen bauen halt auch irgendwo immer ein Stück weit ab, gell? Darum auch hier bei der Ernährung glaube ich schon auch, wenn wir uns immer so, ich sage immer so, an der Natur orientieren, so viel wie möglich aus der Natur. und so viel wie möglich nicht verarbeitete Lebensmittel, glaube ich, tun wir unsere Gelenken auch in dem Bereich sehr viel Gutes.
Da würde ich direkt einhaken. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem Erklärungsmodell mit der Reibung voll zustimmen würde. Ich denke, das ist komplexer. Das ist aber für die Kernaussage erstmal gar nicht so wichtig. Ich würde nur deswegen da einhaken. Ich glaube, dass die Angst vor Reibung das Potenzial haben kann, dass man Angst vor Bewegung
Bewegung
kriegt.
hat.
Und das halte ich für unpraktisch.
Wir haben ja im Vorfeld schon ganz kurz gesprochen und weil ich gefragt habe dich, ob mein Wissensstand hier aktuell ist, Gelenkflüssigkeit, die ja extrem wichtig ist, produziert der Körper ja nur, wenn wir uns bewegen.
Genau, genau so ist es.
Ja.
Genau so ist es. Und das gilt immer. Egal wie der Ernährungszustand ist, wie der Säure-Basen-Haushalt und
Ja.
ähnliches sind. Deshalb würde ich die kurz dabei zur Seite schieben. Womit du völlig recht hast und was wir sehr genau wissen, ist, dass es Zusammenhänge gibt zum Ernährungszustand, zur aktuellen Ernährung. Wir wissen, dass zum Beispiel eine erhöhte Zufuhr von Pflanzenstoffen der Gelenkgesundheit wohl hilft. Auch, dass ein geringeres Körpergewicht und vor allem ein geringeres Körperfett den Gelenken nützt, weil unter anderem Fettzellen auch hormonaktiv sind und stille Entzündungen im Körper eher befördern können. Das heißt, der Körper versucht dann, Gelenke zu bearbeiten und zu heilen, obwohl sie eigentlich in Ordnung sind. Da ist es gar nicht so sehr der Druck auf das Gelenk, der dem Gelenk schadet, oder die Reibung, sondern vor allem, ja, diese Umbauprozesse, die einfach zu schnell oder etwas beschleunigt stattfinden. Das ist nichts, was sich in kürzester Zeit bemerkbar macht, aber eben über einen längeren Zeitraum. Und da ist es sehr wohl ganz wichtig, was wir zu uns nehmen. Und am Ende ist es so, dass der Knorpel ja eigentlich nicht durchblutet ist. Zumindest gesunder Knorpel sollte nicht durchblutet sein. Das macht auch mechanisch Sinn, denn Blutgefäße sind Hohlräume und die machen halt eher keine Stabilität aus.
Das
Knorpel an
stimmt
sich
ja.
ist sehr, sehr fest und der funktioniert wie ein Schwamm. Der möchte ausgepresst werden und sich wieder vollsaugen. Ausgepresst werden und sich wieder vollsaugen. Und das ist ein absolutes Paradebeispiel. Es wird dann ganz oft Patienten, die jetzt beispielsweise Knieschmerzen haben oder Hüftschmerzen, abgeraten von Dingen wie Laufen. Dabei wissen wir, dass Läufer weniger Arthrose haben als die Normalbevölkerung. Und wir wissen, dass Läufer mit Arthrose weniger Symptome haben als die, die nicht laufen gehen. Also Laufen ist nicht nur sicher für die Gelenke, sondern sogar sehr gesund,
Sondern.
weil der Druck, man könnte sagen, die Reibung oder die Stöße den Knorpel sogar gut ernähren. Und ähnlich wie Muskel ist auch Knorpel in der Lage, trainiert zu werden und stärker zu werden. Und er wird natürlich dabei auch geschmiert, weil, wie du es gerade gesagt hast, jede Bewegung führt dazu, dass Gelenkflüssigkeit ausgeschüttet wird und ins Gelenk kommt. Deshalb, Bewegung ist für die Gelenkgesundheit der essentielle Faktor.
Ganz ehrlich, darum heißt es doch auch Bewegungsapparat, oder? Dass wir uns bewegen
Ja,
sollen. Ne? Genau.
ja, ja. Ja, ganz, ganz genau. Ganz genau. Es ist der Bewegungsapparat und
Ja.
nicht der Stellungsapparat.
Genau, das Sitzapparat.
Ja, ganz
Ist ja
genau.
toll, dass es heute diese Höhen, also diese Stehschreibtische gibt zum Beispiel. Ja, gell? Das ist echt total super, dass da in manchen Büros auch hier so ein bisschen was Modernes auch Einzug hält. Bewegungsapparat. Was sagst du denn so? Kann man das überhaupt pauschal sagen? Wie viel Bewegung brauche ich täglich?
Das ist eine sehr viel diskutierte Frage, wie viel Bewegung am Tag sinnvoll ist. Die meisten Empfehlungen gehen auf jeden Fall von regelmäßiger Bewegung aus, allerdings meistens eher im wöchentlichen Rhythmus. Also es gibt eine Empfehlung von der WHO, die jetzt aktuell lautet 150 bis 300 Minuten moderate Bewegung die Woche. Dazu muss man allerdings sagen, Der Plan war es eigentlich, die Empfehlung von 150 Minuten, wie sie vorher lautete, auf 300 Minuten die Woche hochzuschrauben. Da gab es dann viel Protest und deshalb ist eine Von-bis-Empfehlung daraus geworden, weil man befürchtete, dass das viele Menschen eher demotiviert, wenn es so große Zahlen sind. Und naja, das ist nicht so wenig. 150 Minuten, das heißt, fünfmal die Woche 30 Minuten.
Ja,
Das.
ich weiß es. Ich gehe ja auch zurzeit 2 bis 3 Mal die Woche ins Fitnessstudio und Gott sei Dank mit einer lieben Kollegin und wir pushen uns ein bisschen gegenseitig. Und ich muss auch sagen, es macht auch viel Spaß, zu euch zu kommen. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man einfach Sachen, die man zu Hause, ja, so kleine Wege halt statt dem Auto halt mal das Fahrrad nimmt oder statt dem Aufzug mal die Treppe zu nehmen, auch extrem wichtig ist, das einfach zu verändern, dass man sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich habe einen Bewegungsapparat und ich drücke nicht beim Knopf vom Aufzug, sondern ich versuche wirklich Woche für Woche 1 oder 2 Stockwerke mehr zu gehen oder ja, hier einfach mehr in die Bewegung aufzukommen.
Genauso ist es. Dieses Umdenken. Hey, ich brauche diesen Aufzug jetzt vielleicht gar nicht. Ich kann das auch zu Fuß machen und es tut mir gut. Gemeinerweise zählt allerdings diese Bewegung in diese Empfehlung nicht rein.
Ich hab's mir fast gedacht.
Die
Ich hab's mir
WHO,
fast gedacht.
die WHO geht hier von Bewegung aus, die das Herz-Kreislauf-System aktiviert und trainiert. Und das passiert Pi mal Daumen erst so ab 20 Minuten. Und dazu reicht, den Aufzug zu nehmen, außer es ist ein sehr, sehr hohes Gebäude, oder den Aufzug nicht zu nehmen, noch nicht aus. Aber dennoch, jede Art von Bewegung ist hilfreich. Jede einzelne Bewegung, die man mehr machen kann, ist hilfreich. Und das gilt für einen sehr, sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung. Das kann man wirklich verallgemeinern. Ein Teil habe ich noch unterschlagen. Die empfehlen zu diesen Bewegungsumfängen noch zweimal die Woche Krafttraining. Allerdings eben das sehr unspezifisch. Also die Empfehlungen da sind insgesamt sehr, sehr offen gehalten. Und es ist wohl auch ziemlich egal, wie man es verteilt. Das heißt, es gibt auch Gruppen, die man untersucht hat, sogenannte Weekend Warriors, Leute, die nur am Wochenende sporteln, die die ganze Woche im Büro sitzen und eben nicht fünfmal oder häufiger in Bewegung kommen, auch nicht kommen können, und die dann alles am Samstag oder Sonntag machen, da halt meinetwegen 8 Stunden wandern. Und das reicht aus, um den Effekt vollständig zu erreichen. Und ich finde das für meine Patientinnen und Patienten auch immer sehr beruhigend. Man muss es nicht in Häppchen jeden Tag machen. Man darf auch mal einen Tag sich weniger bewegen und das ist für den Körper wunderbar zu bewältigen. Nur eine gewisse, idealerweise wöchentliche Regelmäßigkeit ist schon die beste Empfehlung, die man machen kann.
Zum Krafttraining würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Wenn wir unsere Muskeln aufbauen, unsere Muskeln stärken, dann schützen sie ja auch wieder unsere Gelenke. Da liege ich richtig, oder? Also ein starker, zum
Richtig,
Beispiel
ja.
starker Oberschenkelmuskel, der nimmt viel Arbeit ab und entlastet unser Kniegelenk.
Ja,
Stimmt das?
fast. Ja, fast. Also meistens ist das die Erklärung, die genutzt wird und ich denke, die funktioniert auch im Alltag. Physiologisch stimmt's nicht ganz. Also wenn man es physiologisch sich genau anschaut, passiert sogar das Gegenteil. Also unser Oberschenkelmuskel, das ist der, der zum Beispiel mich betrifft mit meiner Kniescheibe. Unser Oberschenkelmuskel, wenn anspannt, dann bringt der Druck ins Knie. Und wie? Also richtig viel Druck. Und wenn der stärker wird, dann wissen wir, oder ich ziehe es anders auf, je stärker dieser Muskel ist, desto besser ist statistisch gesehen die Kniegesundheit und desto weniger Schmerzen hat man es. Bei fast allen Knieproblematiken profitieren die Leute davon, diesen Muskel zu stärken. Bizarrerweise wird die Kraft aufs Knie aber größer. Es ist wohl eher so, dass wir, wenn die Muskeln stärker werden, auch das Gelenk selbst stärker machen. Also das Gelenk muss gar nicht geschützt werden. Es ist kein rohes Ei, das den Belastungen weggenommen werden muss, sondern eigentlich im Gegenteil, wenn der Muskel stärker wird, dann kriegt auch das Gelenk mehr ab und wird selbst stärker. Das finde ich eigentlich eine total positive Botschaft, weil das heißt, auch wenn es mal Gründe gibt, dass der Muskel ein bisschen abbaut, das heißt noch lange nicht, dass es das Gelenk auch tut. Muskeln verändern sich ja auch viel
Ja.
schneller, als das Gelenke tun. Aber auch der Knorpel, auch Bänder und auch der Knochen unterm Knorpel werden stärker.
Du hast jetzt ganz was Spannendes gesagt, Muskeln verändern sich. Ich habe ja selber gerade die Erfahrung gemacht bei euch im Studio. Wenn man beginnt, wenn man vielleicht bis heute sich nicht so sehr bewegt hat und jetzt sagt, Mensch, dieser Podcast jetzt, der hat mich jetzt da ein bisschen wachgerüttelt, ich möchte auch mal ein bisschen mehr Bewegung machen. Bei mir war es ja durch meine Verletzung, durch meinen Unfall auch, hatte ich ja Fehlhaltung. Und wenn man dann mit so einer Fehlhaltung anfängt, spezifische Übungen, ob für Knie, Hüfte, Schulter oder so zu machen, dann kann es ja eigentlich der Schuss auch ein bisschen nach hinten losgehen. Und für das gibt es ja einfach auch Physiotherapeuten, gibt Studios. Und meine Empfehlung aufgrund meiner Erfahrung jetzt wäre einfach, dass ich sage, wenn ich bis heute ein bisschen faul war, vielleicht auch mal irgendeine Verletzung gehabt habe, dass es Sinn macht, erstmal in ein Studio zu gehen und von einem Fachmann mal zu schauen, wie ist meine ganze Statik. Es ist ja oft so bei euch, wenn wir Übungen machen an den Geräten, plötzlich tippt ja wieder jemand hinten auf die Schulter und drückt dir so die Schultern runter, weil du einfach die Schultern zu hoch oben hast bei einer Übung. Das hat man halt einfach zu Hause nicht. Also, ich denke schon, dass es wirklich Sinn macht, wenn man was startet, erstmal sich Unterstützung von Experten zu holen. Siehst du das auch so?
Ja, definitiv. Ich sehe es genauso, dass es Sinn macht, sich Unterstützung von einem Experten zu holen. Warum es Sinn macht, das habe ich jetzt auch rausgehört. Aber vielleicht habe ich auch da eine kleine Wendung mit drin.
Okay. Spuck aus.
Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Eine klassische, ja, du hast es Fehlhaltung genannt, die häufig angemerkt wird, ist, wenn man Beinübungen macht und die Knie gehen dabei nach innen. Vielleicht auch bei dir schon mal der Fall gewesen. Wenn dein Knie also meinetwegen auf der Beinpresse drückt und dann geht es nach innen, dann kann es sein, dass einfach aus mechanischen Gründen die Außenseite deines Knies etwas mehr Kompression kriegt. Und die Innenseite, die Bänder an der Innenseite werden etwas mehr gespannt. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Ich weiß
Richtige Antwort. Das kann man so pauschal gar nicht sagen.
okay.
Also Kompression führt ja, wie wir es gerade gesagt haben, im Gelenk dazu, dass es stärker wird und irgendwann mehr Kompression aushält. Es wird also Leute geben, die bei uns zum Trainieren kommen, die Außenseite, das ist jetzt etwas spezifisch, also ein bisschen ein konstruierter Fall, aber fürs Verständnis. Jemand hat an der Außenseite seines Knies Schmerzen, weil es Kompression nicht gut aushält. Oder an der Innenseite Schmerzen, weil er vielleicht eine Bandverletzung hatte. Da könnte es sogar sein, dass wir diese Haltung absichtlich suchen. Das kann sein. Also
Okay.
könnte man sehr stark die Frage stellen, ist es dann eine Fehlhaltung oder einfach eine Haltung, die jetzt in dem Moment auftritt. Gleichzeitig ist es was, das viele Leute machen, weil es etwas einfacher ist. Weil wir einen Teil der Muskeln da ein bisschen ausklammern können, uns ein bisschen einfacher machen, die Übung. Und dann gehen wir als Trainer natürlich hin und versuchen den Leuten beizubringen, hey, arbeite mit all deinen Muskeln, mach's dir nicht bequem. Weil für Bequemlichkeit bist du nicht da, sondern um belastbarer zu werden. Und dann kann es natürlich Sinn machen, die Knie etwas weiter in die Mitte oder auch leicht nach außen zu bewegen. Aber ich möchte betonen, das ist, weil es das Training effektiver macht und nicht, weil eine Position zwangsläufig gefährlicher ist als eine andere.
Okay.
Das ist sie eigentlich nicht. Alle Positionen, die der menschliche Körper einnehmen kann, sind sinnvoll. Und wenn sie ein Problem darstellen, dann spüren wir das sofort. Und das kann natürlich sein, wenn du bei uns im Studio eine Übung machst und merkst, oh, das tut mir dabei oder danach weh, dann kann es Sinn machen, wenn wir uns das angucken. Und dann kann das in zwei Richtungen deuten. Entweder du machst es tatsächlich auf eine für deinen Körper ungünstige Art und eine Stelle, die wir nicht so hoch belasten wollen, wird etwas viel belastet. Oder wenn du mit einem Problem da bist, ist es vielleicht sogar genau das, was wir wollen. Wie bei einer Massage, wo wir ja auch häufig das sehr gut finden, wenn es danach auch ein bisschen wehtut, ein bisschen verkatert reagiert, weil wir dann wissen, dass der Masseur die richtige Stelle getroffen hat. Auch beim Training kann es der Fall sein, aber da gehe ich voll mit dir mit, das pauschal jetzt in dem Podcast als Empfehlung auszusprechen, würde ich nicht machen, sondern da lohnt sich's wirklich, mit einem Experten zu sprechen, mit einem Physiotherapeuten, mit einem Trainer, der auch weiß, was das im Einzelfall bedeutet. Denn jedes Knie, jede Hüfte kann anders auf verschiedene Bewegungen reagieren. Und es kann durchaus sein, dass du dir bestimmte Muster angewöhnt hast, die es dir leichter machen, die im Akutfall total sinnvoll sind, aber auf lange Sicht es vielleicht deinem Gelenk schwerer machen, wieder möglichst optimal zu funktionieren.
Was ja das Schöne ist, dass wir Gott sei Dank ja noch in einem System leben, wo diese Sachen auch von der gesetzlichen Krankenkasse ja übernommen werden. Also jeder gibt hier keine Ausrede, dass ich sagen kann, jetzt das kann ich mir nicht leisten, sondern einfach sprich mit dem Arzt deines Vertrauens und lass dir da mal so ein tolles Rezept geben und ja, schau, was man dir anbieten kann, wie es aussieht, einfach mal bei dir. Also mich ärgert es ehrlich, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Und ich bin natürlich jetzt diejenige, die echt auch hier in diesem Bereich Menschen wirklich aufrüttelt. In meinem Bekanntenkreis habe ich so viele jetzt schon motiviert, dass ich gesagt habe, Mensch, es ist so wichtig und es tut einfach auch so gut, wenn man da wirklich dann mal drin ist. Lieber Christoph, was ja immer so ein Thema ist, gell? Weil das ist ja gerade in meinem Alter, so kurz nach der Pubertät, gell, wie du vorher schon gesagt hast, mit dem Alter, mit der Zeit, die Gelenke nutzen sich ab, es entsteht Arthrose oder irgendwelche anderen Gelenkserkrankungen, dann ist ja oft dann dieses Thema OP, schwebt so über diesem Himmel. Und was sagst du denn? Wann kann man das so? Wahrscheinlich kann man es gar nicht so pauschal sagen, aber wann ist eine Operation sinnvoll oder was kann ich heute tun, dass ich für mich dann auch die richtige Entscheidung treffen kann?
Ein paar Dinge kann man zum Glück tatsächlich auch recht pauschal sagen. Es gibt schon ein paar Dinge, die im Grunde für fast alle gelten. Ich nehme jetzt bewusst Gelenkprobleme, die durch Unfälle entstanden sind, aus. Da ist es ein anderes Thema. Also, wenn ich einen schweren Unfall habe, mein Knie wurde zertrümmert und ab dann habe ich Probleme, da ist unter Umständen einfach nicht mehr viel zu machen, weil die normale Gelenkfunktion vielleicht nicht mehr so herzustellen ist. Ansonsten sprechen wir bei Operationen vor allem von zwei Arten von OPs. Die eine ist die klassische Arthroskopie. Die finden wir vor allem am Knie und an den Schultern. Da ist die Idee, dass man die Gelenke saniert, dass man Meniskus glättet, Knorpel glättet, freie Gelenkstückchen entfernt, vielleicht Sehnenbänder ein bisschen strafft, ein bisschen Ausfransungen wieder glättet, auch angerissene Dinge oder gerissene Dinge wieder flickt und vielleicht auch ungünstige Knochenformen oder Knochenformen, die man für ungünstig hält, diese zu korrigieren. Das ist so die Idee. Und da kommen wir zu einem Bereich, der in der Medizin wahnsinnig umstritten ist, weil natürlich geht es den Leuten nach diesen OPs häufig irgendwann auch besser. Die zweite Form der OP wäre die Endoprothese. Also die Leute bekommen das, was man ein neues Hüftgelenk, ein neues Kniegelenk nennt. Das sind die beiden häufigsten Varianten. Gibt es auch an anderen Körperstellen, aber das sind sicher die, die am häufigsten ersetzt werden. Der Eingriff ist natürlich größer. Das ist die Idee. Es kann dann nicht mehr zu Schmerzen kommen, weil ja jetzt nicht mehr Knorpelflächen aufeinander sich bewegen müssen, die der Körper spüren kann, sondern weil es sich um Metall- oder Kunststoffteile handelt, die der Körper halt nicht mehr spürt, die in den Knochen einwachsen. Und im Grunde funktioniert dieses Prinzip auch. Allerdings auch hier mit einem Aber, es gibt gewisse Prozentsätze, die nicht schmerzfrei werden nach Endoprothesen. Und es ist natürlich ein großer Eingriff, den nicht jeder einfach so wegsteckt. Da können viele zusätzliche Faktoren eine Rolle spielen, die allgemeine Gesundheit. Es gibt Infektionsrisiken, die gerade bei Prothesen ungünstig sind. Zum Glück sehr selten passieren. Aber das sind Risiken, die sollte man sich bewusst machen. Denn natürlich gibt es Menschen, die kommen um eine Prothese nicht mehr rum. Das
Wie es
ist
bei
so.
mir war. Ja.
Ja, also, und das ist das Ding. Jetzt bin ich betroffen, mir tut mein Knie weh, mir tut meine Schulter weh. Jetzt empfiehlt mir der Arzt eine OP. Was mache ich? Jetzt mal unabhängig von der Art der OP, die empfohlen wird. Es gilt zu gucken, habe ich ein Problem, das akut durch einen Unfall entstanden ist? Dann ist tendenziell die Chance, dass mir die OP hilft, größer. Das ist allerdings jetzt sehr allgemein gesagt. Im Detail weicht das teilweise ab, aber ich denke, das ist jetzt nicht so entscheidend. Gerade diese Gelenksanierungen, so Bänder, die man repariert, Sehnen oder auch Meniskus-OPs, die sind vor allem dann erfolgreich, wenn man nach Unfall so etwas macht. Und auch da ist es nicht immer gesagt, wie groß die Wirkung wirklich ist. Sehr beeindruckend fand ich eine Untersuchung, die man in einem skandinavischen Land gemacht hat. Ledeoja und Kollegen haben 2019 drei Gruppen von Patientinnen und Patienten untersucht und die haben sie 24 Monate lang, also 2 Jahre lang begleitet und haben nach gewissen Zeiträumen geguckt, wie geht's denn diesen Menschen? Und was da gemacht wurde, war, es wurde untersucht, hilft eine subakromiale Dekompression. Also zu Deutsch hilft diese Gelenksanierung. Die Idee ist, dass in der Schulter für die Sehnen zu wenig Platz ist. Und wenn man den Platz vergrößert, geht es den Leuten besser. Das ist die Idee. Was die gemacht haben, ist, die haben eine klassische Dekompression gemacht bei einem Teil der Leute. Und die Leute wussten auch, dass die OP gemacht wird. Und dann haben wir zwei Gruppen, bei denen wussten die es jeweils nicht. Bei diesen zwei Gruppen war es so, Gruppe 1 hat ebenfalls diese Gelenksanierungs-OP bekommen. Die zweite Gruppe wurde zwar aufgeschnitten, aber da wurde nur reingeguckt und dann wieder zugenäht.
Krass.
Also da wurde sonst nichts gemacht.
Ja.
Ansonsten war der Ablauf gleich. Die gleiche Reha, die gleiche Nachbehandlungen, Krankschreibungen etc. So, diese drei Gruppen unterscheiden sich zum Startpunkt quasi nicht. Auch nach 3 Monaten kaum, nach 6 Monaten kaum, nach 12 Monaten kaum und nach 24 Monaten kaum. Das bedeutet, diese Gelenksanierung, mit der man die Schulter wieder gängiger machen will, die hilft zwar den Leuten, aber es scheint wohl völlig egal zu sein, ob wir das Gelenk wirklich sanieren. Denen geht's halt besser. Und das ist brutal wichtig, dass wir das wissen. Auch eine Operation hat natürlich Placebo-Effekte. Die Leute werden krankgeschrieben, die müssen sich eine Zeit lang erholen, die kriegen eine Reha, die kriegen Physiotherapie, die kriegen eine Zeit lang Medikamente, die haben eine Zeit, die sich das erholen kann. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass uns das bewusst ist. Ähnliche Ergebnisse haben wir auch bei Arthroskopien am Knie. Das heißt, bei klassischen orthopädischen Problematiken, also Dingen, die über die Zeit kommen, sind die meisten dieser arthroskopischen Eingriffe nicht mehr als Placebo. Das sollte uns bewusst sein. Und das lässt sich mittlerweile in einigen Untersuchungen nachweisen. Das würde ich dir nachher auch zuschicken, dann können wir das unter die Folge packen, dann kann
Ja,
man es
sehr
auch
gerne.
nachlesen.
Ja.
Und das ist schon ein Hammer, wenn man sieht auch, wie häufig diese Operationen dennoch gemacht werden.
Ja. Bei mir war es halt wirklich so, ich habe so massive Schmerzen gehabt, das ging überhaupt nicht mehr. Und ich war sofort danach komplett schmerzfrei. Gell?
Ja.
Das ist halt, da weißt du auch im Endeffekt, ich habe alles richtig gemacht. Das ist.
Ja. Das ist das Ding, die zweite Art der OP. Eben diese Endoprothese, also ein neues Gelenk. Da sehen die Ergebnisse ganz anders aus. Da geht es halt nicht nur darum, das Gelenk ein bisschen zu sanieren, ein bisschen zu glätten, sondern da wird das Gelenk wirklich ersetzt. Und das wird auch schon lange gemacht. Gerade Hüften sind ein sehr erprobtes Verfahren. Wie gesagt, mit gewissen Risiken und auch mit einem Prozentsatz, denen es nicht so hilft. Aber das ist was, wenn die Diagnostik gut ist, was den Leuten sehr hilft. Und das ist jetzt der Punkt. Wenn mich das betrifft, wie entscheide ich das? Wichtig ist vor allem, schränkt es meine Lebensqualität stark ein über einen längeren Zeitraum und ist das Ganze relativ konstant. Arthrose kann mal aktivierter, mal akuter sein und mal auch nicht so sehr. Wenn es dazwischen Wechsel gibt, dann ist es durchaus den Versuch wert, dass man es stabilisiert, dass man zum Beispiel über Training, aber auch durch Wissensvermittlung, wie das Gelenk denn funktioniert, und natürlich auch über Gewichtskontrolle oder vielleicht könnte man auch sagen Entzündungskontrolle, dafür zu sorgen, dass das Gelenk besser zurechtkommt. Und wenn man das über einen gewissen Zeitraum versucht, empfohlen werden da ungefähr 3 Monate, dann lässt sich in der Zeit auf jeden Fall das Gelenk verbessern, die Situation für das Gelenk verbessern, die Muskulatur außenrum lässt sich stärken, es lässt sich ein sichereres Gangbild erarbeiten, auch generell Sturzgefahr kann verringert werden, der Knochen wird gestärkt. Das erhöht die Chance, dass man ohne OP auskommt und da sind die prozentualen Aussichten durchaus ganz gut. Aber wenn es nicht klappt und nach 3 Monaten das Ziel, das man sich gesetzt hat, nicht zu erreichen ist, dann ist auch eine OP durchaus eine gute Möglichkeit und durchaus indiziert. Und dann haben wir so etwas wie Prähabilitation gemacht. Wir haben nicht erst mit der Reha angefangen und haben vorher alles schleifen lassen, sondern die Leute gehen schon fitter in die OP. Das Herz-Kreislauf-System steckt die OP und die Narkose besser weg. Das Gelenk wird schneller fit. In den Knochen kann es besser einwachsen. Das heißt, selbst wenn man sich sicher ist, dass man eine OP machen lässt, lohnt es sich, vorher schon aktiv zu werden. Was
Dazu habe ich
ich.
auch eine Podcast-Folge gemacht, nach meinen Erfahrungen einfach auch. Also wer so vor diesem Thema steht, einfach mal durchscrollen, gibt es auch eine Podcast-Folge zu diesem Thema, wie man sich auf eine OP vorbereiten kann und was man selber danach noch tun kann, dass eben dieser ganze Heilungsverlauf einfach auch optimaler und schneller vonstatten geht. In meinem Umfeld jetzt, weil ich ja mich mit dem Thema ja durch selbst betroffen, mehr beschäftigt, hört man natürlich auch immer viel besser hin, wenn es heißt, ah, ich habe schon wieder so Rückenschmerzen, das wird ewig nicht besser. Ich denke mal heute jetzt natürlich, warum gehst du da nicht irgendwo hin, wo man dir Hilfe geben kann? Kann man zu früh zur Physiotherapie gehen? Weil die meisten gehen ja zu spät.
Ich würde sagen, das ist jetzt meine Einschätzung, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen sagen würden, ja, viele Patientinnen und Patienten kommen eher zu spät. Ich würde da ein großes Fragezeichen dahinter setzen, wenn nicht sogar widersprechen. Man kann zu früh zur Physiotherapie gehen. Und ich kann das begründen. Und zwar mit einem ganz anderen Verfahren. Dort ist ja im Vorgespräch auch gemeint, vielleicht könnte man einmal im Jahr zum Physio, zum Check-up gehen. Könnte eine gute Idee sein. Vielleicht auch nicht. Wichtig ist, wie sieht das Check-up aus? Ich gehe mal kurz weg von der Physiotherapie. Rückenschmerzen hast du ja gerade angesprochen. Rückenschmerzen sind die häufigste Erkrankung am Bewegungsapparat. Stopp, den Teil kann ich streichen. Rückenschmerzen sind die häufigste Erkrankung, die es gibt. Also aktuell mit die belastendste, na klar, Erkältungen und sowas sind auch extrem häufig, aber gerade was den Bewegungsapparat betrifft, ungeschlagen. Ich stelle dir mal die Frage, kann man ein zu frühes MRT machen?
Boah, kann man ein zu frühes MRT machen? Ich meine, es ist ja gar nicht so einfach, heutzutage ein MRT zu bekommen. Ist aber das eine. Ja, vielleicht schon. Wenn's. Oder doch nicht? Ich weiß es nicht, Christoph.
War eine Fangfrage.
Ja,
Also,
hab's wieder vermutet.
das MRT an sich hat keine schädliche Wirkung. Es ist einfach nur Magnet. Das wirkt auf den Körper genau in der Sekunde, in der es eingeschaltet ist. Und zwar nur, indem es kurz die Wasserteilchen einmal umschaltet im Körper. Also die Folgen sind nicht vorhanden. Das ist das Gute dran, weil wir keine Röntgenstrahlen brauchen. Man könnte also annehmen, ja gut, Feuer frei, machen wir so viele MRTs, wie es geht. Das Problem ist auch nicht das MRT an sich, sondern das, was danach kommt. Wenn du mit Rückenschmerzen ins MRT kommst, dann wirst du untersucht, der Arzt guckt sich an, wie sieht deine Wirbelsäule aus, und dann kriegst du auch Informationen dazu. Und man kann das ganz gut erfassen. Also Webster und Kollegen haben 2013 geguckt, was passiert denn bei Rückenpatienten, die sogenannte unspezifische Rückenschmerzen haben, also keine Ausstrahlung, kein Bruch, kein Tumor, sondern klassischer Rückenschmerz. Wie ist die Prognose dieser Menschen, wenn man gleich ein MRT macht? Und wie ist die Prognose, wenn man mindestens 4 bis 6 Wochen damit wartet? Das Gleiche haben die auch bei einer spezifischeren Variante, nämlich mit Ausstrahlung, also mit einer Nervenkompression gemacht. Auch bei denen haben sie geguckt, was passiert, wenn wir sehr früh ein MRT machen und was passiert, wenn wir erst nach 4 bis 6 Wochen oder keines machen. Wie das bei den Amerikanern so ist, man hat es einfach anhand der Kosten verglichen. Also man hat gar nicht geguckt, wie schlecht geht's denen oder wie gut, sondern einfach nur, wie hoch sind die Gesundheitskosten, die da entstehen. So, bei unspezifischen Rückenschmerzen sind die Kosten, wenn man kein MRT macht, im Schnitt bei 2.300 Dollar. Wenn man ein frühes MRT macht, was schätzt du, sind die Kosten gleich, sind sie niedriger oder sind sie höher?
Ich glaube höher.
Du darfst jetzt mal einen Zahlenwert nennen. Was schätzt du, wie hoch könnten die sein? 2.300 Dollar ist der Durchschnitt bei keinem MRT.
Dreifache.
Das Dreifache, das wären 6.000 Dollar. Keine schlechte Schätzung, aber es ist weit daneben. Es sind 17.000 Dollar. Also, es ist nicht eine Verdreifachung, es ist eine extreme Vervielfachung der Kosten, einfach nur, weil man sehr früh eine Bildgebung gemacht hat. Bei der Ausstrahlung ist es noch extremer, da steigen die Kosten von 4.100 Dollar im Schnitt auf 22.300 Dollar im Schnitt. Nur durch das MRT. Warum ist das so? Naja, ich habe einen Menschen vor mir, der hat Rückenschmerzen. Aber er weiß jetzt nicht genau, was sein könnte. Jetzt wissen wir, habe ich vorhin erwähnt, wenn wir schmerzfreie Menschen untersuchen, finden wir Arthrose, finden wir Abnutzungen, Bänderrisse, natürlich auch an der Wirbelsäule, Bandscheibenvorfälle, Arthrosen, Entzündungen, ja selbst Knochenbrüche finden wir bei schmerzfreien Personen. Du hast also, zuerst hast du nur Rückenschmerzen. Nach deinem MRT hast du einen Bandscheibenvorfall. Den hattest du vorher auch. Aber jetzt
Aber
weißt du's. Und was passiert dann? Die Leute haben Angst. Die Leute haben Angst, sich zu bücken. Die haben Angst, was falsch zu machen. Die haben Angst, es zu verschlimmern, weil man es auch überall hört. Und es ist auch normal, wenn man es gut meint. Du selber nutzt Vokabular wie Fehlhaltung und ähnliches, weil du es überall so hörst. Aber im Prinzip steckt da überall auch eine Prise Angst drin. Gerade der Bandscheibenvorfall ist so angstbehaftet, weil schon die meisten Leute nicht wissen, dass der verheilen kann. Das ist etwas, was nicht Allgemeinwissen ist. Und das ist total schade. Und das führt dazu, dass schon Diagnostik zu mehr Problemen führen kann. Und Ich bin mir absolut sicher, dass auch physiotherapeutische Diagnostik dieses Potenzial hat, weil ich selber schon erlebt habe, als Patient. Mir wurde gesagt, naja, dein Knie, das ist da kaputt, mach nicht so viel. Übertreib's nicht mit deinen Kniebeugen. Und das kann einen richtigen Kreislauf anstoßen, denn wir
Ich
haben
habe ja auch aus einem ganz bestimmten Grund gefragt, weil
ja.
bei mir war es auch gerade andersrum. Also ich bin ja wirklich die letzten, sage ich jetzt mal, 3 Jahre permanent immer wieder zu Physiotherapeuten gegangen. Mein Kniespezialist hat damals gesagt, ich sage das Wort jetzt sicher falsch, aber du weißt, was ich meine. Der hat bei mir immer gesagt, mein Problem ist der Tractus iliotibialis. Im Endeffekt habe ich das immer gebeten, den zu behandeln, und niemand hat mir den im Endeffekt behandelt. Die haben immer irgendwas anderes gemacht. Dann kam die Thematik mit dem Schmerzen auch in der Hüfte, und dann hat man immer gesagt, nein, deine Hüfte ist so mobil. Also die haben so Übungen gemacht. Also wenn du ein Hüftproblem hättest, dann wäre deine Hüfte nicht so mobil, du könntest es nicht so bewegen, diese Rotorik würde nicht funktionieren, es liegt an was anderes. Und dann wurde ich wieder behandelt und wieder behandelt. Ich habe auch ganz viele Sachen gemacht, die ich selbst bezahlt habe, also wo ich weit weggefahren bin. Und bei mir war halt das Problem, ich habe ja die Diagnose Multiple Sklerose und bin ja seit 15 Jahren schubfrei ohne Medikamente, aber ich hatte halt die Zeit der Schübe, und wo du halt, wenn du da in der neurologischen Klinik bist, dann kommst du in 2 Tagen 3, 4 Mal ins MRT. Und ich habe massive Platzängste, auch weil ich schon im Aufzug mehrmals stecken geblieben bin. Also, und MRT ist für mich einfach die Hölle, ehrlich. Also das funktioniert eigentlich eh nur mit einer Sedierung richtig. Ansonsten, ich habe es jetzt wieder probiert. Jetzt bin ich halt einfach nicht gegangen, weißt du, weil ja diese Angst vor dem MRT war. Und Gott sei Dank vielleicht auch an alle, die draußen, denen es ähnlich geht wie mir. Es gibt in München Conradia, mag ich echt Werbung machen dafür, da gibt es ein offenes MRT, das komplett offen ist, wo nur von oben her, also außen ist alles frei, so tolle Menschen, so mitfühlend. Die wissen, wenn Menschen Angst haben, ist so eine Freundlichkeit, also wirklich unglaublich. Und da habe ich dann natürlich lange Wartezeit, aber da hatte ich dann eben Anfang am 2. Januar mein offenes MRT, und da kam es halt dann raus, dass doch meine Hüfte, und jeder Therapeut, ich habe die alle dann informiert, jeder hat gesagt, hätte ich nie gedacht, hätte ich nie gedacht. Also geht auch andersrum, gell?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es sich so sehr unterscheidet, denn der Punkt, auf den ich am meisten blicke, ist die Angst. Also, bei dir hat die Angst vor der Enge eigentlich eine gute Diagnostik verhindert. Und ich finde es total schade, wenn so lange Therapieversuche laufen und eigentlich es nicht viel nützt. Und trotzdem es schwer ist, eine genauere oder eine weiterführende Diagnostik zu machen, das auch zu hinterfragen, weil man einfach seine eigene Annahme immer bestätigen möchte. Und das ist, ich glaube, das ist eins der größten Probleme, das generell wir Menschen haben, weil wir halt so ticken, aber gerade auch in der Medizin. Also, kennst du den Bestätigungsfehler? So,
Natürlich kenne ich
ja.
den.
Sehr schön. Ich hatte in den letzten Tagen da mal so ein tolles Beispiel mit dabei und das passt hier sehr gut dazu. Mir passiert das auch als Therapeut. Ich behandle Patienten mit gewissen Annahmen und lege mir das halt zurecht. Und wenn da eine Hüfte sehr beweglich ist, dann schließe ich halt nicht gleich auf das Hüftgelenk. Aber unsere Herangehensweise sollte immer so sein, dass wir unsere Annahmen versuchen zu hinterfragen. Passt es wirklich zu meiner Annahme? Unser Gehirn möchte nur die eigenen Annahmen bestätigen. Das Experiment möchte ich schnell machen. Das versuchen wir. Ich sag dir eine Zahlenreihe, zwei Stück, und du sagst mir eine Zahlenreihe, die der gleichen Regel entspricht. Und ich sag dir, ob es passt oder nicht. Okay? Zahlenreihe Nummer 1. 2, 4, 8. Zahlenreihe Nummer 2. 10, 20, 40. Beide entsprechen der gleichen Regel. Hast du eine Zahlenreihe, die dazu passen könnte?
Also das erste war 2, 4, 8.
Mhm.
Dann sag ich Ja, ich muss ja die Zahlen wieder nehmen. Dann sage ich 4, 8, 16. Und was war das andere? War?
Das andere war 10, 20, 40.
Dann sage ich 40, 80, 160.
Sehr gut. Denkst du, dass deine Zahlen meinen Regeln entsprochen haben?
Ja.
Stimmt. Das haben sie. Was war denn meine Regel?
Also beim ersten gerade Zahl immer verdoppelt und beim zweiten war es eine Zehnerzahl.
Einfach nur Zehnerzahlen?
Zweistellig.
Dann hätte ich es auch umdrehen können. 40, 20, 10. Aber
Ah ja,
das, dann
aber
hätte es nicht
auch wieder verdoppelnd.
auch wieder
Also,
verdoppelt.
ja.
Das ist falsch.
Okay.
Die Regel war einfach nur, die Zahlen werden größer. Ist fies, oder?
Ist schon.
Ich bin auch drauf reingefallen. Also, weil das einfach, das sind die Spurrinnen, die unser Hirn
Ja.
benutzt. Aber das ist das Problem.
Ja, man will ja perfekt sein, das ist ja das
Ja,
Nächste.
klar, ja,
Man will ja nicht
klar.
als Loser dastehen.
So ist es. Deshalb, ich bin ja genauso reingelaufen. Deshalb nehme ich ja das Rätsel und ich bin mir sicher, das machen die Zuhörenden auch. Aber das ist das Ding. Wir haben eine Annahme, die Zahlen verdoppeln sich. Und dann versuchen wir, die zu bestätigen. Und weil deine Zahlen dazu passen und ich zu dir sage, ja, das stimmt, nimmst du an, deine Annahme muss stimmen. Das tut sie aber gar nicht. Weil unser Gehirn immer versucht, die eigenen Annahmen zu bestätigen. Dabei müsste unser Gehirn eigentlich versuchen, die eigenen Annahmen zu hinterfragen. Und als Therapeut oder generell auch als Mensch, der halt gesund sein will, ist es total wichtig, dass wir uns darin üben und dass wir vielleicht auch immer wieder versuchen, unsere eigenen Annahmen zu hinterfragen. Zum Beispiel die Annahme, ist es wirklich der Traktus? Müsste nicht, wenn mein Traktus ständig behandelt wird, es mir auch irgendwann besser gehen?
Tut es
Aber
jetzt auch bei euch, weil ihr wart
ja.
die Ersten, die meinen Traktus behandelt haben. Und jetzt ist es viel, viel
Ja.
besser.
Ja, gut. Kann ich nicht viel dazu sagen, aber das ist das Ding. Das, was ich verstanden habe, ist ja, dir geht's besser, wirklich besser, seit deine Hüfte
Ja, aber
operiert
auch vom
wurde.
Traktus her, das war nach wie vor nur diese Thematik. Und wie gesagt, jetzt bei euch muss ich ehrlich sagen, das ist halt auch das Schöne und das ist, glaube ich, auch, dass man das als Patient oder Klient oder Kunde, wenn man in der Praxis geht, auch wenn man sich nicht wohlfühlt, auch das Recht hat zu sagen, sorry, hier passt irgendwas nicht. Dann gehe ich halt einfach woanders hin, bevor ich das permanent über mich ergehen lasse. Dann ich schon mit so einer blöden Einstellung dahin gehe, vielleicht mich schon verkrampfe, der Therapeut dann sowieso keine Chance mehr hat.
Ja.
Also ich habe es bei euch komplett anders erlebt. Also ich muss echt nur mal Niederbayern, Simbach, Momentum. Ich möchte hier wirklich Rosenblätter streuen, weil es, also seit ich bei euch bin, sich hier wirklich mein Leben verändert hat, was diesbezüglich betrifft und man hier ernst genommen wird und das Klima einfach auch bei euch im Haus passt und auch unter euch Therapeuten, das merkt man halt ganz stark, gell? Das ist halt schon auch ein Geschenk für uns Patienten, sage ich jetzt mal. Also wenn ich das mal so nebenbei so einbringen darf.
Vielen, vielen Dank. Ich empfinde es
Was
auch
mir,
selber so.
ja, das merkt man euch an. Also
Also.
da kommt man rein und ihr strahlt alle, alle sind fröhlich und echt. Also ich habe es der Chefin neulich auch gesagt, dass das wirklich, der lieben Barbara, dass das wirklich sehr gut rüberkommt. Christoph, was mir noch wichtig wäre. Viele Menschen haben ja, wir haben es ganz kurz mir angesprochen, schon über die höhenverstellbaren Schreibtische und so weiter. Auch da diese Achtsamkeit, jeder selber mal auch seinen Arbeitsplatz zu hinterfragen. Passt das Bildschirm von der Höhe? Ich meine, dass wir alle heute halt mit diesen Handy-Dings rumlaufen und die Belastung auf unsere Halswirbelsäule. Ich habe gehört, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, wenn man permanent aufs Handy schaut, das ist, als wie wenn man, wenn irgendwie so 25 Kilo oder so am Nacken ziehen wird. Durch diese Haltung kann man das so sagen, oder?
Das kann man so sagen. Das kann man so sagen.
Ja. Und dadurch ist es eben auch am Arbeitsplatz wichtig, dass man halt auch sein Bildschirm auf einer
Stopp,
Höhe hat oder so.
stopp, jetzt muss ich dich bremsen.
Ja, bitte.
Lass uns doch noch mal zum Thema Fehlhaltung zurückkommen. Da haben
Ja.
wir uns über Fehlhaltungen in Anführungszeichen des Knies unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, wenn an einer Stelle des Knies mehr Belastung hinkommt, dass das auch zu mehr Belastbarkeit führt.
Stimmt, ja.
Was denkst du, wie unser Nacken funktioniert?
Ja, wahrscheinlich ähnlich, oder?
Wird spannend, oder?
Ja, aber warum gibt es dann so viel mit Nackenproblemen?
Wie war denn das früher?
Da haben die mehr Bewegung gehabt.
Ja, kann sein. Also tatsächlich, Wirbelsäulenbeschwerden nehmen zu, das sehen wir schon. Und ein Verdächtiger, den man häufig in den Medien findet, ist dieser berühmte Handynacken.
Ja.
Vor 100 Jahren war es übrigens der Zeitungsnacken.
Die habe ich noch nie gehört.
Ja, tatsächlich, ist heute nicht mehr das Thema, aber damals hat man gesagt, die Leute, die hocken in der Bahn und gucken alle nach unten in die Zeitung, das kann doch nur schlecht sein. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Der Zusammenhang zwischen Haltung und Schmerzen ist sehr gut untersucht. Und es ist nicht möglich, eine spezifische Haltung mit Schmerzen in Verbindung zu setzen. Unser Nacken ist für 25 Kilo Last wunderbar gebaut. Unsere Halswirbelsäule kann über eine Tonne Gewicht tragen. Also 25 Kilo sind für die lächerlich.
Krass.
Und trotzdem kennt jeder von uns das Phänomen, wenn wir Haltungen sehr lange einnehmen. Beispielsweise im Flieger oder im Bus, und wir können die Knie nicht ausstrecken.
Ja.
Es wird unangenehm, weil es so lang die gleiche Position ist. Und klar, für den Knorpel, für die Bänder, für die Muskeln ist es eigentlich nicht so das, wofür sie gemacht sind, dass sie so lange in so einer Zwangsposition bleiben. Und da erklärt sich's auch, wieso es uns gut tun kann, eben den Bildschirm auf einer sinnvollen Höhe zu haben. Weil wir uns da viel besser hinsetzen können, entspannter bewegen können, uns leichter tun, die Position zu wechseln. Wenn der Bildschirm viel zu weit unten ist, ist es zwar nicht schädlich in dem Sinne. Es schadet dem Nacken nicht. Aber es kann vielleicht anstrengender sein, so zu sitzen und auch schwieriger sein, die Positionen zu wechseln, weil es vielleicht ungemütlicher wird. Und das sollte es auf jeden Fall sein. Es sollte für uns bequem sein und wir sollten uns so leicht wie möglich tun, die Position zu wechseln. Denn das ist das, was uns eigentlich hilft. Auch ein Stehschreibtisch alleine, ich habe hier übrigens einen, der alleine löst nicht das Problem. Also, ich vergleiche es mal mit einer medizinischen Zahnreinigung, was absolut sinnvoll sein kann. Aber dafür auf das Zähneputzen zu verzichten und nur halbjährlich zu der Zahnreinigung zu gehen, das reicht nicht. Es ist nur ein kleiner Mosaikstein. Und Zähneputzen ist ähnlich. Ich habe es vorhin im Vorgespräch damit ja verglichen. Sich regelmäßig zu bewegen ist ein bisschen wie Zähneputzen. Es hat nicht sofort die durchschlagende Wirkung, die dauert ein bisschen. Aber diese Wirkung ist viel nachhaltiger und es lohnt sich, das tatsächlich regelmäßig zu tun. Egal, ob es jetzt um Zähneputzen geht oder um die Bewegung. Und mir persönlich ist es dabei ganz wichtig, auch die Message rüberzubringen. Seid dafür auch ein bisschen sensibel, aber nicht so sehr im Sinne, was ihr falsch machen könntet. Denn das ist gar nicht so viel. Die meisten Dinge, die wir als falsch bezeichnen, sind vielleicht eher ein bisschen unbequem oder manchmal auch unpraktisch, sorgen dafür, dass wir uns weniger gerne bewegen, vielleicht einfach nur, weil sie anstrengender sind. Und wenn ich den ganzen Tag schon eine ungemütliche Position am Arbeitsplatz habe, dann fällt es mir auch nach der Arbeit schwerer, noch was für mich zu tun. Das an sich schadet allerdings nicht unbedingt. Denn wenn ich einen Körper habe, der einen guten Ausgleich kriegt, der viel bewegt wird, der stark ist, dann macht ihm das Handy überhaupt nichts aus, genauso wie der Bildschirm, der mal an der ungünstigen Stelle ist. Aber dennoch können die Dinge dazu beitragen, dass es sich in eine günstigere oder in eine ungünstigere Richtung bewegt. Und ich denke, das
Ich
ist
finde,
wichtig. Jeder von uns hat es
ja.
selber in der Hand.
Und ich finde, das ist ja schon ein wundervolles, schon fast Schlusswort, weil wenn man Zähneputzen nimmt, Es macht keinem was aus, sich jeden Morgen die Zähne zu putzen, weil es zur Gewohnheit geworden ist. Und darum sollte auch die Bewegung einfach auch ein Stück zur Gewohnheit werden. Und dann macht man es mit Spaß und mit Freude. Ja, ihr Lieben, das war's wieder mal für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Und ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön und 100.000 Rosenblätter an dich, lieber Christoph, für dein Expertenwissen und diese vielen, vielen kleinen umsetzbaren Tipps. Und ich bin mir sicher, dass alle da draußen heute, ab heute zumindest wieder mal ein bisschen mehr auf ihre Gelenke achten. Die Kontaktdaten von Christoph, die Studie und vieles mehr findet ihr natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Ich als Präventionsexpertin möchte zum Schluss noch ganz kurz dazugeben, dass man auch natürlich mit Vitalstoffen, vor allen Dingen OPC-Kräutern, wie du es erwähnt hast, diese sekundären Pflanzenstoffe aus der Natur unsere Gelenke auch gut unterstützen kann, da sie einfach auch entzündungshemmend wirken und OPC zum Beispiel auch Kollagen-Elastin aufbauen kann, hilft das natürlich auch bei Regeneration. Ich, ihr wisst es alle, die zuhören, trinke ja Zilin, den Hochleistungsvitalstoff aus der Natur seit 17 Jahren. Infos dazu gibt's auch wieder in den Shownotes. Ja, ihr Lieben, ihr wisst, Prävention macht immer Sinn. Einen gesunden Körper kannst du dir nicht kaufen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also gleich den Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann bekommt ihr sofort mit, wenn es wieder was Neues gibt von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Und lieber Christoph, danke nochmal, dass du dabei warst.
Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich
sehr,
sehr
gerne.
Gefreut und danke für dein Interesse.
Übrigens haben wir ganz vergessen zu erwähnen, Christoph, dein Podcast lautet
Autsch, der Schmerztalk. Genau, auch da dürft ihr gerne reinhören. Es ist ein Podcast, in dem es vor allem um Schmerz geht im Bereich Physiotherapie, aber auch ganz viel drumherum. Wenn euch das interessiert, hört natürlich gerne mal rein. Ich würde mich freuen.
Natürlich, auch überall, wo es Podcasts gibt. Und teilt diesen Podcast gerne mit Familie, Freunden, Kollegen. Und wenn er euch gefällt, auch gerne 5 Sterne. Tschüss, ihr Lieben.
Ciao.
Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.